allein wenn wir Medikamente nehmen, der allergrößte Teil wurde nie am Frauenkörper getestet. Wir nehmen viele, viele Dosierungen zu uns, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, ob sie für unseren Körper geeignet sind.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist Gynäkologin, Medical Influencerin, Autorin und sie hat ein Herzensthema, Frauengesundheit. Herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Dr. Judith Bildau.
Hallo liebe Jennifer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Und ich darf heute sogar sagen, liebe Judith, buongiorno, gell? Weil du hast ja deine schöne hessische Heimat, ja, ich bin ja Hesse Gießen verlassen und bist ins schöne Rom gezogen.
Oh. Ja, das habe ich mir dann irgendwann tatsächlich gegönnt. Also ich bin ja auch Hessin durch und durch, mein Mann übrigens auch, der ist Frankfurter. Und ich bin schon auch sehr verwurzelt, muss ich sagen. Also ich bin in Gießen geboren, ich habe in Gießen studiert, also ich habe Abi gemacht, studiert, ich habe meine Töchter dort bekommen. Also Gießen ist meine Heimat, also gibt's gar nichts. Und dann aber mit Mitte 30, da wurde es dann doch mal Zeit, das Leben noch mal auf den Kopf zu stellen.
Ich liebe ja mutige Menschen, da gehört ja auch eine Schippe Mut auf jeden Fall zu. Wie kam es irgendwann, dass du gesagt hast, okay, wir wandern jetzt wirklich aus und warum Italien?
Du, Jennifer, so, also sagen ja oft viele oder einige, ach, das ist aber mutig gewesen. Ich habe das merkwürdigerweise gar nicht so als wahnsinnig mutig empfunden. Also ich finde mutige Menschen und mutige Frauen vor allem faszinieren mich immer total. Aber ganz ehrlich, da, so sehe ich mich gar nicht. Also es war tatsächlich so, ja, war das so eine vorgezogene Midlife-Crisis? Ich weiß es nicht ganz genau, aber es war eben so, dass ich alles wirklich so sehr tak, tak, tak hintereinander gemacht habe. Also wie gesagt, Abi studiert, Kinder bekommen, Familienplanung im weitesten Sinne abgeschlossen. Und dann saß ich in meiner eigenen Praxis und habe quasi Medizin am Fließband gemacht und habe quasi auf den Gießener Marktplatz, wer ihn kennt, weiß, wovon ich spreche, geschaut und dachte, das ist es jetzt. Also du bist jetzt 35 und das bleibt jetzt so noch 30 Jahre. Und das hat mir irgendwie, da ist mein Herz sehr, sehr schwer geworden, muss ich wirklich sagen. Und wir haben schon ganz viele Jahre, über 10 Jahre, ein kleines Ferienhäuschen in der Nähe von Rom, in der Südtoskana. Und es war immer so, dass wir, wenn wir hier waren, das ist natürlich so ein bisschen auch so diese naive Vorstellung vom Dolce Vita, klar, aber die hat uns oder mich auch sehr gefangen genommen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Und wir bleiben einfach da. Und in der Toskana haben wir dann tatsächlich auch während der Pandemie gelebt. Das waren einfach diese Umstände. Aber wir sind nach Rom gegangen, weil in Rom gibt es eine deutsche Schule. Rom hat eine große deutsche auch Community. Wir hatten schon Bekannte hier und dann hat sich das so ergeben.
Ganz toll. Hessische Wurzeln, italienisches Herz, könnte man sagen. Was ist an dir typisch hessisch und was total italienisch?
Also das typisch Hessische ist, glaube ich, wirklich diese Heimatverbundenheit, die ich mit diesem Bundesland. Ja, also ich bin da total verwurzelt. Ich riech das jetzt gerade richtig, wo wir darüber sprechen.
Irgendwie habe ich so ein Handgeh mit Musik.
Genau. So ein riesen Heimatgefühl tut sich da in mir auf. Also ich glaube, es ist wirklich diese Verbundenheit zu dieser Gegend. Frankfurt war immer schon für mich eine Großstadt. Das war irgendwie aus Gießen. Das war für mich wirklich hier große weite Welt. Da war ich auch gar nicht so oft. Aber so dieses hessische, auch kleinstädtische, oder Gießen ist eine Universitätsstadt, da verbinde ich meine ganze Jugend, mein ganzes Leben eigentlich. Und das Italienische jetzt in mir ist schon, also ich war immer sehr unpünktlich, von daher hat sich da nicht so viel geändert.
Das fällt gar nicht mehr auf.
Genau, also jetzt bin ich schon wieder für die italienischen Verhältnisse überpünktlich. Aber ich glaube, was ich so ein bisschen vermisse in Deutschland, ist so eine grundsätzliche Offenheit. Die ist in Italien schon da. Also die Menschen gehen sehr offen auf einen zu, sind sehr interessiert, ist eine große, große Herzenswärme. Und das probiere ich, also so bin ich vom Typ her eher auch, dass ich sehr offen und sehr unvoreingenommen bin, sehr neugierig. Und das kann ich hier schon sehr gut ausleben, muss ich sagen.
Von der Herzenswärme, das war eigentlich ein ganz gutes Stichwort, Judith, zu deinem Herzensthema. Ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, Frauengesundheit. Und du hast einen spannenden und irgendwie auch beängstigenden Satz gesagt, den ich gefunden habe. Frauen werden bei gesundheitlichen Themen nicht nur vernachlässigt, sondern sie wurden erheblichen Gefahren ausgesetzt und werden es nach wie vor. Das ist schon, wenn man sich das mal überlegt, wirklich hart. Auch gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo wir denken, ach, naja, eigentlich alle gut versorgt.
Ja, ne? Also jetzt, wo du das nochmal vorgelesen hast, man kann es wirklich nicht glauben. Und es hört sich jetzt so ein bisschen nach Aufmerksamkeitshascherei an, aber es ist wirklich so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es geht in der pharmakologischen Therapie, also allein wenn wir Medikamente nehmen, Jennifer, also die wir jetzt ganz normal vom Arzt, von der Ärztin aufgeschrieben bekommen oder die wir auch freiverkäuflich in den Apotheken zum Beispiel erwerben können, der allergrößte Teil wurde nie am Frauenkörper untersucht, getestet. Wir nehmen viele, viele Dosierungen zu uns, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, ob sie für unseren Körper geeignet sind. Weil der Prototyp gerade auch in der pharmakologischen Forschung war immer der Mann. Also das hatte viele Gründe, hat geschichtliche Gründe. Wir erinnern uns vielleicht alle auch noch an diesen Contergan-Skandal, wo ein Medikament auch Frauen gegeben wurde, was letztendlich dann das ungeborene Kind geschädigt hat. Deswegen gab es da immer eine große, große Angst, Frauen auch in pharmakologische Studien einzuschließen. Aber das Ganze hat trotzdem auch noch einen anderen Grund, und zwar Frauen sind komplizierter. Der weibliche Körper ist durch die hormonelle Situation, also dieses zyklische Auf und Ab, vor allem von Östrogen und Progesteron, ist einfach schwieriger, weil je nach Hormonspiegel funktioniert unser Stoffwechsel ganz anders, scheiden wir Medikamente ganz anders aus, empfinden wir Schmerzen ganz anders und so weiter. Und das ist einfach für eine pharmakologische Studie im Zweifel sehr unwegbar und sehr kompliziert. Übrigens, und das ist eigentlich der absolute Hammer, selbst in der präklinischen Forschung, also wenn mit Ratten und Mäusen zum Beispiel geforscht wird, war der Großteil bislang männlich der Versuchstiere. Also es ist nicht nur diese Angst wegen fruchtschädigender Wirkung der Medikamente, sondern es hat auch einfach ganz pragmatische Kostengründe, Zeitgründe und so weiter. Das heißt, wir nehmen zu einem Großteil eben Medikamente, die für uns im Zweifel gar nicht so bestimmt sind. Deswegen haben Frauen übrigens auch häufiger Nebenwirkungen. Und um das noch weiter zu spannen, es gibt viele, viele Erkrankungen, die immer noch abgetan werden, wie Endometriose zum Beispiel, ist ja nun ein Menstruationsschmerz, oder auch die Wechseljahre, keine Erkrankung, sondern eine ganz natürliche Lebensphase, aber eben mitunter auch mit vielen, vielen Beschwerden verbunden, beziehungsweise Grundlage für viele Alterserkrankungen. Da wird Frauen immer noch erzählt, ist alles ganz natürlich, müsst ihr durch, ist halt so. Aber es gibt zum Beispiel aus dem letzten Jahr eine Untersuchung, dass Frauen in der Notaufnahme 30 Minuten länger warten müssen im Schnitt als Männer. Ja, zum Thema Frauen werden auch Gefahren ausgesetzt, weil dieses Medical Gaslighting, dass Frauen in der Medizin nicht ernst genommen werden, dass da immer so dieser Touch von, ach, die ist ja hysterisch oder die stellt sich an oder die will Aufmerksamkeit, dass das immer so mitschwingt. Also das können wir in Studien quasi nachweisen. Noch eine Studie. Und dann.
Also ich habe jetzt schon Gänsehaut. Das ist ja unfassbar.
Eine andere Studie, also wenn Männer oder Frauen operiert wurden, haben Männer, also jetzt wird man langsam, glaube ich, aware oder mehr, also wir verstehen das immer mehr, aber Männer haben schneller Schmerzmittel bekommen als Frauen nach einer Operation und Frauen dagegen eher Beruhigungsmittel oder Schlafmittel. Ja, es geht nicht nur Vernachlässigung, ja, dass wir in dem Medizinstudium im Prinzip alles am männlichen Körper erklärt bekommen haben, die Anatomie, Atlanten und alles männlicher Prototyp Körper. Es geht auch darum, dass in der alltäglichen Medizin eben Frauen nicht mit einbezogen wurden und nicht gesehen wurden. Und es hapert immer noch.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ich bin tatsächlich sprachlos, was bei mir selten vorkommt. Also ich war mir der Thematik bewusst, aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die machen ja wirklich fassungslos, Judith. War das auch einer der Gründe, nachdem du das natürlich als Ärztin in deinem täglichen Leben mitbekommen hast, ja, ob jetzt im Studium als praktizierende Ärztin, dass du gesagt hast, okay, Frauengesundheit, da setze ich jetzt meinen Fokus drauf?
Ja, also ich fand das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe einmal einfach schon mal ganz toll. Also wir hatten es ja eben schon davon, ich habe viele Töchter, ich habe nur Schwestern, ich finde Frauen, also
im Vorgespräch spannend. Muss man sagen, wir haben eigentlich schon einen Podcast aufgezeichnet zum Thema Eltern und Kinder und how to handle.
Ganz genau. Also ich arbeite unheimlich gerne mit Frauen und natürlich ist die Gynäkologie und Geburtshilfe ja auch ein sehr positives Fach, weil man auch sehr, sehr neben Krankheit und auch Tod natürlich, hat man auch sehr, sehr, sehr viele schöne Momente. Und weswegen ich dann aber irgendwie auch so aus der alltäglichen Praxis weg war, war einmal diese Fließbandmedizin, die es mir sehr schwer gemacht hat, also unter der ich auch als Ärztin wirklich gelitten habe. Und dann dieses Thema so in den Fokus zu stellen und irgendwie zu gucken, war, weil ich mich auch in vielen Bereichen extrem unwohl als Gynäkologin gefühlt habe. Wenn ich zum Beispiel Frauen oder Mädchen im Prinzip zur Verhütung oder zum Regelschmerz nichts anderes anbieten kann als die Pille. Ne? Oder bei einer Endometriose, es ist immer die Pille gewesen, wo ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. Manche Frauen dürfen die Pille gar nicht nehmen, weil sie zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Thrombosen haben. Andere wollen sie einfach nicht nehmen. Und ich konnte immer nur so ein bisschen achselzuckend vor ihnen sitzen und sagen, ja, aber so viele andere Möglichkeiten habe ich jetzt leider nicht. Und das ging in vielen, vielen Bereichen so weiter. Einmal im Verhütungsbereich, aber auch, wie gesagt, im Bereich der Wechseljahre, PMS, also prämenstruelles Syndrom und so weiter und so weiter. Wo ich dachte so, irgendwie gibt's hier echt eine Schieflage.
Wir reden gleich weiter. Vorher möchte ich mit euch aber über euren nächsten Traumurlaub sprechen. Wann fühlt ihr euch im Urlaub so richtig angekommen? Bei mir ist es ganz klar, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, wenn Uhrzeiten egal sind und ich mich einfach treiben lassen kann. Und ich sag's euch, so schnell wie auf unserer Kreuzfahrt mit der MSC Seaside habe ich das selten erlebt. Das Schöne bei MSC Cruises, ihr findet hier genau das, was ihr im Urlaub braucht. Die Kids sind glücklich im Lego Kids Club oder im Wasserpark. Die Adrenalin-Junkies hängen an der Zipline hoch über dem Schiff oder kühlen sich ab in einer der Wasserrutschen, die über das Schiff hinausragen. Und wer sich einfach mal verwöhnen lassen will, so wie ich das gemacht habe, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Balinesische Massagen, eine Kältekammer mit minus 10 Grad, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools. Obendrauf kommt dieses internationale Flair, das ihr sofort spüren werdet, wenn ihr an Bord geht. Wir waren auf unserer Reise zum Beispiel in 4 verschiedenen Ländern, Spanien, Tunesien, Italien und Frankreich und das alles innerhalb von nur einer Woche. Und kulinarisch? Gigantisch, kann ich nur sagen. Von Teppanyaki Grill bis Taco Bar. Die besten Steaks bekommt ihr im legendären Butcher's Cut und die beste Eiscreme mit Meerblick übrigens auf Deck 7. Ihr wollt das auch erleben? Alle Angebote für die MSC Seaside oder das Schwesterschiff MSC Sea View findet ihr in den Podcast-Shownotes. Und wer weiß, vielleicht geht er ja auch schon bald an Bord und verbringt einen traumhaften Urlaub auf hoher See. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Gast. Und man kann ja auch sagen, Judith, eigentlich ist es so, mit Blick auf alles, was du auch gerade gesagt hast, wenn Patientinnen zu dir in die Praxis gekommen sind oder zu ihrer Gynäkologin des Vertrauens, dass man immer so denkt, ach Mensch, so ein Jahrescheck-up, das ist ja super, den mache ich dann mal und dann wird schon alles gut sein. Ich glaube, auch bei vielen ist das Wissen einfach gar nicht da, weil das einfach über all die Jahre auch gar nicht im Fokus stand. Ja, nur kann man jetzt nicht von jeder Frau erwarten, dass sie jetzt sagt, ja Mensch, jetzt nehme ich meine Gesundheit selbst mit in die Hand, wäre natürlich das Wünschenswerteste, aber ist bei vielen eben nicht so. Die denken natürlich auch, ich gehe zum Arzt und der wird mir schon sagen, was ich machen soll. Aber das ist ja einfach viel zu wenig, oder?
Ich finde es super, dass du das ansprichst, weil es ist auf den Punkt, was du sagst. Also es ist dieses Gefühl, genau, ich mache diesen Check-up und dann gibt es natürlich noch diese Igel-Leistung, die dann ein Arzt oder eine Ärztin vorschlägt. Aber so richtig, was sinnvoll ist, was vielleicht zu viel ist, was zu wenig ist, das gibt es ja gar nicht so. Und vor allem diese sprechende Medizin, dieses, die Hintergründe erklären, was passiert mit Mitte 30, warum nimmt die Fruchtbarkeit ab? Oder wieso merke ich jetzt schon in der zweiten Zyklushälfte vor allem viele Veränderungen, fühle ich mich oft unwohl, habe ein PMS und dann in den Wechseljahren, warum schlafe ich auf einmal so wahnsinnig schlecht, warum tut mir alles weh und so weiter. So diese Aufklärung, daran fehlt es immer noch. Es gibt keine Zeit, es gibt zum Beispiel auch keine Abrechnungsziffer, möglich zum Beispiel für die Wechseljahre. Es wird dann irgendwie was gemacht, aber letztendlich wissen viele Frauen gar nicht, was gemacht wird, trauen sich dann vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt Dinge anzusprechen, weil erstens die Zeit fehlt und zweitens denken sie schon, ja, der Arzt oder die Ärztin wird schon wissen, was sie macht. Also es ist so, dieses ganze Setting ist in vielen Bereichen extrem unbefriedigend. Klar, hast du recht, jede Frau, das wünsche ich mir auch immer, und deswegen habe ich dann auch mit diesem Social Media angefangen, ja, dieses einfach Aufklären, einfach verständlich diese Zusammenhänge zu erklären. Es gibt Untersuchungen, Jennifer, aus der Kinderwunschbehandlung, dass ganz wenige Frauen eigentlich über ihren Zyklus Bescheid wissen. Weil ich weiß nicht, hat sich deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt mit dir hingesetzt und hat mal gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt die Follikelphase, da passiert das und deswegen kannst du dich vielleicht so und so fühlen, jetzt reift das Ei heran und dein Östrogenspiegel ist so und so. Nee, ist nie passiert, weißt du, du hast deine Tage vielleicht bekommen oder ich oder Freundin von uns, dann hat man vielleicht, hast du Schmerzen, ja oder nein, aber so richtig darüber gesprochen hat doch mit uns niemand, oder?
Nee, ich kenne es eigentlich auch immer nur so, es wird immer gefragt, wann hatten sie denn die letzte Regelblutung? Und dann denkst du schon so, ja, keine Ahnung. Also früher hat man das so im Kalender immer mal eingetragen, mache ich jetzt ja auch nicht mehr. Also eigentlich wollen die alles von uns wissen und du denkst, ja, dann habe ich ihr das so ungefähr gesagt und dann hat die das irgendwo eingetragen und das war es eigentlich auch, ja. Also viel mehr ist da auch tatsächlich nicht passiert. Dann auch gewartet, irgendwie kommt dann jetzt noch was. Also damit war das Haken dran.
Was macht es für einen Sinn zu wissen? Also klar, dass du irgendwie jetzt vor kurzem deine Menstruation hattest und wahrscheinlich nicht schwanger bist, sag ich jetzt mal so. Aber ja, viel mehr geht es doch gar nicht um die letzte Menstruation, sondern ist ein Zyklus allgemein regelmäßig? Wann war denn die vorletzte? Wann war denn die vorvorletzte?
So.
Und wie fühlst du dich?
Ja.
Geht es dir schlecht? Lagerst du Wasser ein? Hast du Stimmungsschwankungen? Hast du Schmerzen? Wie schläfst du? Das sind doch eigentlich die Sachen, die wirklich wichtig ist und nicht der erste Tag deiner letzten Menstruation.
Ja, aber jetzt frage ich dich, Judith, was ist da das Problem, nenne ich es jetzt mal. Also ist das zu wenig Zeit der Ärzte, ist das zu wenig Interesse vieler Ärzte, ist das zu wenig Wissen vieler Ärzte? Also irgendwo krankt's ja.
Nein, also ich möchte natürlich auf jeden Fall für die allermeisten meiner Kollegen und Kolleginnen die Bresche springen. Wirklich, wirklich, wirklich. Weil, also mir ging es ja genauso in der Praxis. Also es gibt irgendwie eine Zeit zwischen 5 und 10 Minuten pro Frau, die dann einmal im Jahr vielleicht kommt oder vielleicht alle halbe Jahr und da muss dann alles irgendwie abgedingst werden. Und es ist ja eigentlich kaum möglich. Montagmorgen, ja, dann noch mit einer Notfallsprechstunde und dann ging das ja kaum irgendwie, da allen gerecht zu werden. Also ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie das System zum Teil. Ich glaube, dass viele wichtige, gerade so diese hormonelle Gesundheit, dass das weder im Studium noch in der Facharztausbildung wirklich gelehrt wurde. Alles, was ich über das Ende der Prämenopause oder den Beginn der Wechseljahre oder überhaupt die Wechseljahre, das musste ich mir alles selbst beibringen, weil es mich interessiert hat. Also es gibt viele, viele blinde Flecken. Was ausgiebig gelehrt wurde, war die Schwangerschaft, so die fertile Zeit der Frau, okay, aber alles andere war dann weniger interessant. Und ich glaube trotzdem, es ändert sich gerade was. Es gibt ganz viele, auch jetzt jüngere Kollegen und Kolleginnen, die das wirklich voll auf dem Schirm haben und die sagen, nee, wir wollen jetzt eine neue Generation von Ärzten und Ärztinnen werden und wir wollen wieder mehr sprechen. Und die sind dann zum Beispiel auch in den sozialen Medien aktiv oder schreiben Bücher oder, also ich glaube, da entwickelt sich auf jeden Fall was, aber ich glaube auch, dass die Frauen fordernder werden und das ist richtig, richtig, richtig gut. Die lassen sich auch nicht mehr irgendwie mit einer einfachen Antwort zufriedenstellen, sondern die fragen nach und wollen es verstehen und das ist super.
Aber da muss man auch sagen, dank Frauen wie auch dir, denn ihr marschiert da tapfer voraus und seid auf diesem Gebiet schon, glaube ich, für viele Frauen auch eine Art, ich nenne es jetzt mal im medizinischen Bereich, ein Role Model, weil man braucht eben auch solche Frauen, die einem vielleicht die Augen öffnen oder vielen Frauen die Augen öffnen bei diesem Thema, weil sonst könnte ich mir vorstellen, würde das immer noch alles unterm Radar laufen. Ja, es ist ja so, Frauengesundheit war schon irgendwie sowas, ja, gibt's irgendwie, aber ja, mein Gott, also so richtig ein Thema ist es ja auch nicht, habe ich so empfunden. Und ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt so ein Aufbruch stattfindet, genau wie du gesagt hast, weil viele Frauen eben wissen wollen, okay, was passiert mit meinem Körper, was kann ich selber tun? Und dank eben auch Frauen wie dir, die da vorweg marschieren. Oder wie empfindest du das?
Ja, also ich glaube, es sind wirklich auch viele, viele Kolleginnen da mit dabei. Ich, auch Kardiologin zum Beispiel, also Ärztin, die sich jetzt wirklich auch auf die weibliche Herzgesundheit spezialisiert haben. Großes, großes Thema, weil gerade Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck sind ja immer so rein männliche Krankheiten gewesen. Dabei ist es so, dass Frauen zwar weniger oft daran erkranken, aber letztendlich zum Beispiel an einem Herzinfarkt häufiger sterben. Einfach, weil sie ganz andere Symptome aufzeigen, weil sie auch weniger häufig reanimiert zum Beispiel werden in Notfallsituationen und weil sie einfach ja auch anders erkranken. Und da gibt es immer mehr, das sind vor allem Kolleginnen, muss ich sagen, die sich da hervortun und sagen, Moment, wir müssen darüber sprechen. Und es ist wichtig und ihr könnt auch präventiv schon ganz, ganz viel tun. Weil also oft ist es ja so, dass dann immer sowas anhaftet von wegen, ja, dann sind halt die Frauen irgendwie zu doof vorzusorgen oder aufzupassen, dass sie gesund bleiben. Das Problem ist das mangelnde Wissen, die wenige Erklärung, die Frauen eben zugeteilt wurde. Ja, also das ist nochmal zu dem Thema Wechseljahre, Jennifer. Viele Frauen wissen ja gar nicht, weil sie es nie erfahren haben, wie wichtig die weiblichen Sexualhormone und auch das Testosteron, aber die weiblichen Sexualhormone für die Gesundheit des Körpers ist. Klar, für die Psyche, für die Knochen, fürs Herz-Kreislauf-System, fürs Gehirn als Demenzprophylaxe. Und wenn sich da was verändert, klar kann man dann Beschwerden haben und klar, meistens hören diese Beschwerden dann irgendwann auf. Aber auch der präventive Effekt der Hormone ist nicht mehr da. Und es geht nicht nur darum, die Wechseljahre zu überstehen, sondern auch diesen Schutz, der wegfällt, irgendwie zu ersetzen. Das kann ich mit einer Hormonersatztherapie machen. Ich kann oder ich muss das auch und auch in Kombination mit eventuellen Hormonen, mit Mikronährstoffen, mit Vitamin D, mit Calcium, mit Omega-3. Ja, weil Frauen werden zwar, was das Alter angeht, älter, also wir haben eine statistische Lebenserwartung von 82, 83, wir werden älter als Männer, aber wir werden es zu 25% in einem schlechteren Gesundheitszustand. Und das liegt bei Frauen hauptsächlich an dem Wegfall der schützenden Hormone. Und darüber spricht niemand mit den Frauen. Mein Wunsch wäre es, dass Frauen mit Mitte 30, Ende 30 einen Brief bekommen, wie zum Mammographie-Screening oder sowas, und dass die eingeladen werden und dass man mit ihnen darüber spricht, was jetzt hormonell passiert und vor allem, was sie tun können, damit sie alt, aber nicht nur alt, sondern gesund alt werden.
Das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Vielleicht können wir den irgendwann nochmal weiterspinnen in die Politik, meine Liebe. Genau. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil es ist ja tatsächlich so, also zu wie vielen Sachen man irgendwelche Briefe bekommt, aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Und ich finde auch gerade, weil du das Thema Hormone angesprochen hast, das würde ich gerne nochmal mit dir vertiefen, ob es die Regelblutung ist oder die Wechseljahre oder was auch immer vielleicht für ein Umbruch im Körper. Es wird immer so ein bisschen abgetan. Naja. Hast du wieder deine Tage, ne? Oder, ach Gott, die ist ja wieder zickig. Oder, ah ja, um Gottes Willen, die brauchst du da gar nicht ansprechen. Das ist ja ganz schlimm jetzt in der Woche. So, das finde ich so verletzend. Ja, weil du hast anfangs was Schönes gesagt. Du hast gesagt, das ist ja keine Erkrankung. Das ist ja etwas, was in unserem Leben, in unserem Körper passiert. Ja, das wäre genauso wie, weiß ich nicht, die Männer kriegen auf einmal einen dickeren Bauchumfang und man macht jeden Tag Witze darüber. So, und es ist etwas, was in der Entwicklung aber vielleicht so ist. Und das, finde ich, ist etwas ganz, ganz Schlimmes, was sich aber so viele, viele Jahre wirklich eingebürgert hat, dass man das so abtut.
Ja, total. Und ich erlebe das schon auch immer noch bei meinen jungen Patientinnen, zum Beispiel, wo der Sportlehrer oder die Sportlehrerin, auch Frauen machen das übrigens, diese Witze, es sind nicht nur Männer, ne? Sagen so, hast du wieder, also die wirklich starke, starke Regelbeschwerden haben oder wirklich so stark bluten, dass sie eigentlich an diesen Tagen kaum in der Lage sind, auf beiden Beinen zu stehen. Da wurde dann gesagt, wenn ich dann irgendwie eine Krankschreibung mache oder sowas, du hast wieder keinen Bock auf den Sportunterricht oder sowas, ne? Also ich finde, das schwingt immer noch so mit, dass Frauen quasi ihre Hormone oder ihren Körper irgendwie benutzen, um sich vor irgendwas zu drücken.
Das ist auch ein guter Aspekt.
Das ist eigentlich der helle Wahnsinn und das wird quasi ja schon jungen Mädchen irgendwie erzählt.
Unterstellt.
Das geht dann, weißt du, nur irgendwie so von der ersten Menstruation und ich weiß selbst, was ich für starke Menstruationsbeschwerden als 13-, 14-Jährige hatte und wie schlecht es mir ging. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Ja, und das geht dann irgendwie weiter. Ich finde, es geht auch in der Schwangerschaft eigentlich weiter. Es gibt Frauen, die an einer unheimlichen Übelkeit leiden, an dieser Hyperemesis gravidarum. Und da kriegen Frauen auch, da freust du dich nicht auf dein Kind. Oder auch ganz, ein ganz, ganz toller Spruch ist, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Ne? Also dieses, ja, und das geht dann, wie gesagt, weiter irgendwie mit PMS oder Wechseljahrsbeschwerden oder was auch immer. Ja, also es wird ja immer so getan, als ob Frauen sich irgendwie drücken wollen. Dabei stehen ja viele Mädchen und Frauen selbst irgendwie, dann wissen eigentlich gar nicht, was passiert. Also nochmal zum prämenstruellen Syndrom zum Beispiel. Also das ist ein anerkanntes Krankheitsbild. Mhm. Manche Frauen haben das so ein paar Tage vor der Menstruation, andere haben es wirklich die gesamte zweite Zyklushälfte, dass es ihnen wirklich hundsmiserabel geht. Also erstmal gibt es körperliche Symptome wie Wassereinlagerungen, Brustspannen, aber Brustspannen wirklich so, dass sie sagen, wir können irgendwie unsere Partnerin, unseren Partner, die Kinder nicht umarmen, es geht gar nichts mehr bei mir, alles wehtut, Heißhungerattacken, aber auch Schlafstörungen, depressive Verstimmungen. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, dass Frauen, die unter einem PMS leiden, gerade wenn sie sehr jung sind, also unter 25, dass sie ein höheres Suizidrisiko haben. Das sind Erkrankungen, die es den Frauen wirklich schwer macht mit ihrer Lebensqualität. Das ist keine Einbildung, das ist keine Ausrede. Und wir wissen eigentlich gar nicht, warum gibt es das PMS und was hilft, wissen wir auch irgendwie nicht so ganz richtig. Wir können dann immer, wie gesagt, die Pille anbieten. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr, was geht. Aber im Grunde wissen wir überhaupt über diese wirklich, und sind, weiß ich nicht, bis zu 30% aller Frauen, die in irgendeiner Weise unter einem PMS oder PMDS leiden. Ja, und wir haben keine therapeutischen Möglichkeiten so richtig. Das finde ich total fatal, das Thema Endometriose. Das Gleiche, also wahnsinnige Schmerzen, mitunter der häufigste Grund für eine Unfruchtbarkeit. Mhm. Aber einzige diagnostische Möglichkeit bislang, eine Operation in Vollnarkose. Ja, es gab mal so Testverfahren, aber irgendwie haben die sich nicht so richtig durchgesetzt, Speicheltests und so weiter, aber okay, Vollnarkose und dann therapeutisch die Pille. Das ist verdammt wenig für eine Erkrankung, die scheinbar über 10% aller Mädchen und Frauen im fertilen Alter betrifft.
Wir reden gleich weiter. Vorher möchte ich mit euch aber über euren nächsten Traumurlaub sprechen. Wann fühlt ihr euch im Urlaub so richtig angekommen? Bei mir ist es ganz klar, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, wenn Uhrzeiten egal sind und ich mich einfach treiben lassen kann. Und ich sag's euch, so schnell wie auf unserer Kreuzfahrt mit der MSC Seaside habe ich das selten erlebt. Das Schöne bei MSC Cruises, ihr findet hier genau das, was ihr im Urlaub braucht. Die Kids sind glücklich im Lego Kids Club oder im Wasserpark. Die Adrenalin-Junkies hängen an der Zipline hoch über dem Schiff oder kühlen sich ab in einer der Wasserrutschen, die über das Schiff hinausragen. Und wer sich einfach mal verwöhnen lassen will, so wie ich das gemacht habe, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Balinesische Massagen, eine Kältekammer mit minus 10 Grad, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools. Obendrauf kommt dieses internationale Flair, das ihr sofort spüren werdet, wenn ihr an Bord geht. Wir waren auf unserer Reise zum Beispiel in 4 verschiedenen Ländern, Spanien, Tunesien, Italien und Frankreich und das alles innerhalb von nur einer Woche. Und kulinarisch? Gigantisch, kann ich nur sagen. Von Teppanyaki Grill bis Taco Bar. Die besten Steaks bekommt ihr im legendären Butcher's Cut und die beste Eiscreme mit Meerblick übrigens auf Deck 7. Ihr wollt das auch erleben? Alle Angebote für die MSC Seaside oder das Schwesterschiff MSC Sea View findet ihr in den Podcast-Shownotes. Und wer weiß, vielleicht geht er ja auch schon bald an Bord und verbringt einen traumhaften Urlaub auf hoher See. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Gast. Ja, also Hormone, du hast es gerade gesagt, begleiten uns durch das ganze Leben. Du hast gerade auch verschiedene Stationen beschrieben, Judith. Der Ist-Zustand, wie du ihn gerade beschrieben hast, der könnte natürlich besser sein. Was können wir Frauen denn vielleicht aktiv tun für alle, die jetzt sagen, Mensch, genau das, was die Judith gerade gesagt hat, also das merke ich auch, in der zweiten Zyklushälfte geht's mir schlecht, ich leide an Depressionen, ich glaube, ich habe das auch, ich bin aber erst unter 40 oder ich bin schon Mitte 40. Also könntest du für uns, sag ich mal, gliedern, vielleicht in Altersgruppen, was kann ich tun, welche Untersuchungen sollte ich vielleicht mal wahrnehmen, um, sag ich mal, ja, dass ich da weiterhin Lebensqualität habe, ja?
Also ganz klar, alle jungen Mädchen, ich würde wirklich schon mit der Pubertät anfangen, alle jungen Mädchen sollten einmal über ihren Zyklus aufgeklärt werden. Und ich sage auch allen Müttern, Vätern, die ihre Kinder das erste Mal, ihre Mädchen, ihre Töchter das erste Mal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin bringen, guckt, ob eure Tochter euch da wohlfühlt, wenn nicht wechselt. Ja, also es muss irgendwie, es gibt ja auch das Konzept der Mädchensprechstunde, das sind dann extra Sprechstundenzeit für junge Mädchen. Sucht das Beste für eure Töchter, damit die einfach schon mal ein gutes Gefühl haben und gut versorgt werden. Und die müssen auch noch gar nichts haben, aber die müssen wissen, an wen sie sich wenden können im Falle des Falles. Mhm. Und sie müssen Rückfragen stellen können, immer und immer wieder. Kein Mädchen sollte unter Regelschmerzen so leiden, dass sie nicht mehr in die Schule gehen kann, dass sie an sozialen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen kann. Und man muss auch bei jungen Mädchen schon auch an eine Endometriose zum Beispiel denken. Also ganz wichtig ist, Mädchen müssen ernst genommen werden. Da fängt das eigentlich schon an. Dann klar, Schwangerschaft und so weiter, ganz wichtig. Immer irgendwie Vertrauen. Es muss ein Vertrauensverhältnis da sein. Man muss fragen können in so einer aufregenden Zeit und man muss sich sicher und gut beraten fühlen. Und dann, wenn wir dann eben älter werden, und das ist auch das, was ich meinen Patientinnen immer sage, die ersten hormonellen Veränderungen, Jennifer, die fangen nicht mit den Wechseljahren an. Die fangen Mitte 30 an, Mitte, Ende 30. Warum ist das so? Weil wir immer häufiger Zyklen ohne Eisprünge haben. Wir Frauen kommen ja mit einer Eizellreserve auf die Welt, nicht wie Männer, die können ja bis ins hohe Alter die Spermien produzieren. Bei Frauen ist dieses Reservoir, diese Reserven sind irgendwann aufgebraucht und Mitte, Ende 30 kommt es dann schon häufiger zu Zyklen ohne Eisprung. Und wenn kein Ei springt, wird auch kein Progesteron gebildet. Das ist so das Wohlfühlhormon. Und deswegen fängt es bei vielen Frauen Mitte, Ende 30 schon an, dass sie in der zweiten Zyklushälfte vermehrtes PMS haben, dass sie, Progesteron ist wichtig für den Schlaf, dass sie schlecht schlafen, es ist wasserausscheidend, dass sie Wasser einlagern, Brustspannen haben und dass sie einfach, weil das Progesteron wirkt auch angstlösend und entspannend, dass sie einfach vermehrt ängstlich sind, unruhig sind, gereizt sind. Also das ist ganz, ganz häufig. Wenn ich in dem Alter bin und damit zu meinem Frauenarzt oder zu meiner Frauenärztin gehe und sie nimmt mich nicht ernst, auch das wäre ein Grund für mich zu überprüfen, ob ich da richtig aufgehoben bin oder ob ich mich nicht an jemanden wende, der sich mit Hormonen an sich auskennt und der auch weiß, was mir da helfen kann. Es gibt ganz viele Sachen, die helfen können. Wirklich, die Schublade ist voll. Wir können mit Pflanzenheilkunde arbeiten, Mönchspfeffer zum Beispiel. Wir können mit Mikronährstoffen arbeiten, Vitamin D, Omega 3, Zink und so weiter. Wir können mit bioidentischen Hormonen schon da arbeiten. Mhm. Aber wir können auch mit Pillen oder hormonellen Verhütungsmitteln, das können wir auch anbieten. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und dann, wenn wir älter werden und so Mitte 40, das Progesteron sinkt also als erstes ab, dann kommt irgendwann die Veränderung des Östrogens und die Wechseljahre fangen auch viel früher an, als wir eigentlich so auf dem Schirm haben. Ich habe früher immer gedacht, so an alte, weißhaarige, grauhaarige Frauen, irgendwie ist es Quatsch. Statistisch gesehen Mitte 40 fangen die Wechseljahre an, da verändert sich dann das Östrogen und da ist es dann wirklich auch nochmal so ein Auf und Ab der Hormone. Und auch da, wenn ich mich da nicht gut aufgehoben fühle und nicht gut betreut fühle, dann gucke ich, dass ich jemanden finde, der mich durch diese, weil es sind also statistisch einige Jahre, die Wechseljahre dauern ja ungefähr 6, 7 Jahre, bei manchen länger, bei manchen kürzer. Ich brauche jemanden, der mich da einfach gut begleitet und betreut. Es gibt eine Untersuchung, Jennifer, die heißt Menosupport-Umfrage. Da ist mal geschaut worden, was die Wechseljahre für eine Auswirkung auf die Arbeitskraft der Frauen haben, also auf die Berufstätigkeit. Und jetzt halte ich fest, 19,4% aller Frauen über 55 haben gesagt, aufgrund der Beschwerden rund um die Peri- und Postmenopause, also rund um die Wechseljahre im Grunde, wollen überlegen, früher in Rente zu gehen, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind. Also fast 20%. Und es ist auch ökonomisch eine totale Katastrophe. Fachkräftemangel, wir werden immer älter, es fehlen Arbeitskräfte, aber auch für die Frauen an sich, Thema Altersarmut und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist, die Frauen haben natürlich ein Recht darauf, dass sie gesund und stark durch diese Zeit und darüber hinaus leben können. Und wenn das eben nicht mehr mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin klappt, die einen vielleicht gut durch die Schwangerschaft begleitet hat oder sowas, dann kann man eben auch sagen, okay, ich hole mir jetzt zusätzlich nochmal Hilfe von jemand anderem.
Ganz spannendes Thema, Judith, vielen Dank wirklich. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Frauen, hoffentlich auch vielen, die hier heute bei uns zuhören. Wir hatten interessanterweise auch die liebe Dr. Sheila Delis hier schon im Podcast und ich habe gesehen, du bist ja mit ihr zusammen in der, ja, man muss sagen, die erste europäische Online-Klinik für Frauen in den Wechseljahren. Da bist du mit aktiv. Da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ich wollte es nur einmal jetzt an der Stelle noch erwähnen, weil ich finde, es passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man eben nicht den Arzt hat, wo man sagt, der hilft mir jetzt genau bei dem Thema, das heißt ja nicht, dass er schlecht sein muss, gibt es auch immer mehr solcher Angebote, die wirklich auf hormonelle Veränderungen spezialisiert sind. Und vielleicht ist das ja was für euch, wenn ihr sagt, also bisher habe ich noch nicht den oder die gefunden, die mir hier helfen können in dieser Zeit eben. Es ist ja ein Konzept, muss man sagen, Judith, was sehr erfolgreich ist, weil eben immer mehr Frauen sich auch bei euch melden, ne?
Ja, Sheila ist eine ganz liebe Freundin von mir. Sheila und ich kennen uns wirklich schon viele, viele, viele Jahre. Wir waren schon auf Fortbildung zusammen und Sheila ist natürlich genauso ein Role Model, muss man einfach auch sagen, dass er wirklich auch Identifikationsfigur ist für Frauen in den Wechseljahren, weil sie wirklich einfach mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, nein, ihr bildet euch das nicht ein, sondern das ist alles genauso, wie ihr sagt, wie ihr das fühlt und man kann es sogar einfach auch medizinisch relativ einfach erklären. Und das ist einfach total wichtig. Was an diesen Angeboten leider immer noch ein bisschen der Haken ist, Jennifer, da muss ich ganz ehrlich sein, das sind alles Privatleistungen. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein Angebot für Frauen, die sich das irgendwie leisten können. Das wissen wir. Aber ich glaube auch, dass an der Basis jetzt was passiert. Ich glaube, da kommt was. Ich glaube, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit wird erkannt. Und noch ein Tipp vielleicht, den ich den Frauen mit auf den Weg geben kann, wenn sie jetzt kassenärztlich, also gesetzlich versichert sind, wenn sie sich jemanden suchen, der sich damit auskennt. Das stimmt genauso, wie du sagst. Das sind ja keine schlechten Ärzte und Ärztinnen, aber man kann sich natürlich auch nicht in jedem Fachbereich so wahnsinnig gut ausgehen. Es geht einfach gar nicht. Ich kann auch keinen Eierstockkrebs operieren. Kann ich nicht. Ja, habe ich dreimal gesehen oder auch mehr, aber ich kann es selbst nicht. Und ich muss es auch nicht können. Aber wenn jetzt einen neuen Gynäkologen oder eine neue Gynäkologin sucht, dann kann es zum Beispiel sinnvoll sein, mal auf die Homepage zu gehen. Mhm. Und wenn da zum Beispiel steht, dass sie Mitglied in der Deutschen Menopausengesellschaft sind, da gibt's ein Newsletter, da gibt's regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, dann ist das schon mal sehr wahrscheinlich, dass sich jemand mit dem Thema befasst und auskennt und auch immer wieder anhand neuester Studienergebnisse informiert wird.
Super spannender Tipp auch. Also alle schon mal notieren. Wie ist es bei dir, Judith, vielleicht auch noch, was ich spannend finden würde? Wir gucken ja auch immer mal so ein bisschen tellerübergreifend. Nun bist du in Italien. Hast du das Gefühl, ist da Frauengesundheit ein Thema, was anders behandelt wird als in Deutschland?
Also die Italienerinnen sind sehr, sehr, sehr körperbewusst, vor allem in den Großstädten und sehr gesundheitsbewusst. Also es wird schon sehr viel Wert auf Ernährung gelegt. Das kenne ich so aus Deutschland nicht. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor hier und auch so ein soziales Bindeglied Essen. Also alle reden die ganze Zeit über Essen, das war am Anfang
und Essen.
Ja, und Essen dann und die also es ist wirklich so wie Wahnsinn. Das war am Anfang war ich da immer total irritiert, wie sehr man sich da irgendwie. Aber das ist also das erlebe ich schon so, was zum Beispiel die Wechseljahre angeht, ist das ja auch ein absolutes Tabuthema. Also das ist wird auch oft so hinter vorgehaltener Hand und hat ja immer also hat hier glaube ich so passt sogar noch mehr als in Deutschland so diesen Touch von dem Älterwerden und das wollen wir ja eigentlich nicht und keine Ahnung. Und was ich hier auch beobachtet habe, Jennifer, das fand ich auch total faszinierend. Also in Italien nehmen ganz wenig junge Mädchen die Pille. Aber nicht, weil sie irgendwie Angst haben, also das ist meine Erfahrung jetzt aus meinen Praxen hier, weil sie Angst irgendwie vor Thrombosen haben oder Angst haben, dass es auf die Stimmung drückt oder sowas, sondern vor allem vor Gewichtszunahme und Zellulite. Ich möchte jetzt auch nicht jedes Klischee bedienen oder sowas, aber hier, es geht schon sehr, also Frauen achten sehr auf ihr Äußeres. Das ist unheimlich wichtig und
spannend.
Das beobachte ich.
Vielleicht noch als Fazit, liebe Judith, was würdest du sagen, was braucht es, um das Thema Frauengesundheit endlich in den Fokus des Interesses zu rücken? Vielleicht auch politisch?
Ja. Also ich habe tatsächlich neulich im Bundestag gesprochen, da ging es um eine nationale Menopausenstrategie. Also wir wollen natürlich, dass die Wechseljahre im Studium gelehrt werden. Wir möchten, dass sie in der Facharztausbildung gelehrt werden. Wir möchten, dass Frauenärzte und Frauenärztinnen eine Abrechnungsziffer für die Wechseljahre haben, damit sie einfach sich auch die Zeit nehmen können, sich ordentlich und ausreichend um die Frauen kümmern können in den Praxen. Das ist das eine. Und was ich mir natürlich ansonsten wünsche, ist, dass wir einfach diese Lücken erkennen, anerkennen und dass wir einfach ein anderes Bild darauf haben, dass wir wissen, was alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten und dass wir Frauengesundheit wirklich in den Fokus stellen und wissen, dass es absolut sinnvoll ist, Ärztinnen zu haben, die sich um Frauenherzen kümmern. Oder es gibt auch Orthopädinnen, die sich vor allem um Knochen und Gelenke von Frauen kümmern, weil es ist wirklich ein Unterschied. Und das wünsche ich mir, dass das anerkannt wird und dass Frauen natürlich weniger häufig belächelt werden und weniger häufig nicht ernst genommen werden. Das wünsche ich mir sehr.
Liebe Dr. Judith Bildau, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich uns allen sehr. Danke für deine Zeit. Danke für deine Leidenschaft, die du in dieses Thema steckst. Ich wünsche uns allen, dass du weiterhin mit so viel Power vorausmarschierst. Für mich ein echtes medizinisches Role Model. Ich drücke die Daumen für alles, was kommt. Aber ich bin mir sicher, mit solchen starken Frauen wie dir an der medizinischen Spitze der Frauengesundheit, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind wir auf einem super guten Weg. Judith, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir sehr von ganzem Herzen.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.